Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, diese Freude soll auch über diesem Abend stehen, die Freude an Gottes Wort, vor allem aber am Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Und dieses Erlösungswerk klingt bereits in 1. Mose 3 an, in einem der dunkelsten oder vielleicht dem dunkelsten Kapitel überhaupt in der Heiligen Schrift, wo es um den Sündenfall des Menschen geht, der ersten Menschen, der Sündenfall, der sich auf alle Generationen bis heute auswirkt und bis zum Ende. Aber Gott sei Dank, der Herr Jesus hat der Schlange, dem Satan, den Kopf zertreten. Und wir werden hier hören heute Abend über das Thema der Sündenfall und seine Folgen, dass wir heute natürlich noch unter den Folgen dieses Sündenfalls leiden. Nicht nur die Ureltern haben Gottes gutes Gebot übertreten, sondern auch in uns allen pflanzt sich diese Adamsnatur und Eva-Natur fort. Und wie das gekommen ist, das wollen wir hier hören. 1. Mose 3. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, also zu Eva: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach: Wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, also Gott: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Erst einmal Zufall, soweit der Sündenfall, die Folgen, das ist dann der zweite Teil dieses Kapitels. Betrachten wir zunächst einmal die Schlange. Die Schlange ist auch heute ein ekelerregendes, gefährliches Tier, vor dem, denke ich, alle Menschen Angst haben. Zum einen sind es Giftschlangen, zum anderen Riesenschlangen. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass Satan ausgerechnet in Gestalt dieser verführerischen, leise schleichenden, glitschigen und heimtückischen Schlange auf die erste Frau des Menschengeschlechts zugeht, auf Eva, die Mutter des Lebendigen. Satan war in dieser Schlange und deshalb war sie listiger als alle Tiere des Feldes. Satan, der Vater der Lüge, der Mörder von Anfang an, nach Johannes 8, Vers 44. Satan, der gefallene Lichtengel, der verglichen wird mit den Königen von Tyrus und ja, auch einem anderen König, im Propheten Hesekiel und bei Jesaja. Satan, der auch als Schlange identifiziert wird in der Johannes-Offenbarung, Kapitel 12, die alte Schlange, einer der Titel Satans, dieses Zerstörers. Satan, der vor allem auch charakterisiert wird in 2. Korinther 11, Vers 3, als Engel des Lichts, der sich tarnt als guter Engel. Heute ist ja auch der Engelkult sehr verbreitet. Es sind oftmals Dämonen, die sich als gute Engel ausgeben. Wenn es um Gott herumführt, an Jesus vorbeiführt, kann man davon ausgehen, dass es falsche Engelgestalten sind, nicht die biblischen guten Engel, die Gott die Treue gehalten haben. Ein gefallener Cherub, das wird gerade bei Hesekiel im Vergleich mit dem König von Tyrus deutlich, in diesem Vergleichsbild, da wird deutlich, das ist nicht nur der König, sondern da ist eine höhere Macht beschrieben, die gefallen ist in der Urzeit. Und es gibt eine Stelle, sogar zwei mindestens in der Bibel, die das deutlich machen, dass es vor dem Sündenfall des Menschen bereits einen Sündenfall in der Engelwelt gab. Es heißt, etwa in 2. Petrus 2, Vers 4, Gott hat die Engel nicht verschont, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund geworfen, um sie zum Gericht aufzubewahren. Die Engel nicht verschont, die gesündigt hatten. Man kann das beziehen, eventuell auch auf 1. Mose 6, wo von diesen Göttersöhnen und Menschentöchtern die Rede ist, wie es Luther überschreibt. Das sind also dämonisch gewordene Engel, die vermutlich Männerleiber angenommen haben, in deren Gestalt sie dann menschliche Frauen verführt haben. Das sind dann die Riesen hervorgegangen in der Urzeit, Giganten, die auch in der griechischen Mythologie dann beschrieben wurden, in Urerinnerungen, Herakles, der Halbgott und solche Gestalten. Und Gott hat die Sintflut geschickt, weil die Menschheit durch diese Vermischung von Dämonen und Menschenfrauen so verderbt war, dass sie nicht mehr weiter existieren durfte in dieser Form. Die Sintflut folgt ja unmittelbar nach diesem Engelfall. Aber man kann annehmen und muss annehmen, logischerweise, dass es auch einen Engelfall schon vor der Erschaffung des Menschen gab. Nämlich deshalb, weil ja die Schlange hier auf Eva zugeht und hinter der Schlange verbirgt sich Satan. Also muss dieser gute Engel zunächst, den Gott gut geschaffen hatte, so muss ich sagen, der aber dann vom Herrn abgefallen ist, Luzifer schon vorher eben diesen Sündenfall, diesen Aufstand gegen Gott begangen haben, selber wie Gott sein. Und das ist es, was er auch dem Menschen aufoktroyieren möchte, diesen Abfall von Gott. Nur darum geht es. Er möchte die Menschen, Satan möchte die Menschen auf seine Seite ziehen, vom Herrn wegbringen. Das ist seine Strategie, sein Ziel, seine Taktik, alles in einem. Und so verkleidet er sich als Schlange. Auch Gott hatte die Schlange gemacht, ja, aber er hat auch Satan, den Luzifer, geschaffen, aber hat sich von Gott losgesagt und damit zum Verführer geworden. Und sprach zu der Frau, ich habe schon einmal gesagt oder auch gefragt, warum gerade zur Frau, warum ging er nicht direkt zum Mann? Nun, man weiß ja aus dem Okkultismus, Spiritismus, dass Frauen in der Regel empfänglicher sind für mediale Mitteilungen, für Offenbarungen aus der okkulten Welt. Die meisten Medien sind Frauen, sind weiblichen Geschlechts. Sie haben mehr emotionale Aufnahmefähigkeit und Intuition, kann man auch sagen. Und Satan kommt zur Frau. Der Mann wäre vielleicht widerstandsfähiger gewesen, vielleicht mehr nachgedacht, war auch vor Eva geschaffen. Aber er kommt zur Frau. Und dann kommt er aber auch zum Mann, und zwar vermittelt durch die Frau. Und das zeigt uns eben, der Mann ist nicht so sehr durch die Medialität verführbar, sondern mehr durch die Sexualität, indem die Frau ihm dann die Frucht bringt. Kann er seiner Frau nicht widerstehen und ist dann auch. Aber genauso verführt durch Satan. Ja. Man kann jetzt nicht der Eva die Schuld allein geben, dass Adam ist, sondern natürlich steckt die Schlange hinter beiden, die verführt werden. Und doch benutzt er die Eva als Mittel, um den Mann besser zu fangen. Und so sollten wir auch heute wachsam sein vor jeder Art vor Okkultismus und Süden und auch vor dieser sexuellen Falle, die heute überall lauert. Nun, vier Lügen sind es ja, die Satan hier bringt, mindestens vier. Die erste Lüge in Vers 1 noch, sollte Gott wirklich gesagt haben. Hier wird Gottes Wesen und Gottes Autorität in Frage gestellt. Man kann so betonen, sollte Gott gesagt haben. Das, liebe Geschwister, ist der Atheismus. Wenn man es mal etwas weiter interpretiert, dahinter steht auch schon die Leugnung eines Gottes. Gott, gibt es denn überhaupt? Hat er uns etwas zu sagen? Sag dich doch los von dieser Illusion, die sich die Menschen selber an den Himmel projizieren. Hier ist eine Frucht, die dich klug macht. Was brauchst du denn Gott? So heute auch ganz modern die neue atheistische Welle. Auch eine endzeitliche Verführung. Und wenn man so betont, sollte Gott gesagt haben, dann, selbst wenn man an einem Gott festhält, denn die Dämonen glauben auch und zittern, sie glauben, dass es einen Gott gibt, dann wird aber die Autorität Gottes in Frage gestellt. Das heißt, Satan lebt ohne Gottes Führung. Er lässt sich nicht von Gott etwas vorschreiben und möchte auch den Menschen zur Rebellion, zum Aufstand, zur Anarchie verleiten. Sollte Gott gesagt haben, und dann kommt schon die nächste Lüge, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Ja, so wird die Sache verdreht. Gott hat nur verboten, von dem einen Baum zu essen, der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Er hat verboten, davon zu essen. Ja, so habe ich gesagt. Ja, aber trotzdem vielen Dank. Und dann wird es rumgedreht. Ihr dürft von keinem Baum essen, von keinem. Ja. Eva wird provoziert, sie wird herausgefordert und lässt sich dadurch auf das Gespräch ein. Liebe Freunde, wenn Satan uns irgendwie angreift, wir sollen uns gar nicht darauf einlassen. Ja, wir sollen sofort sagen, mit dir habe ich nichts zu schaffen, ich bin ein Kind Gottes, ich diskutiere mit dir nicht und auch nicht mit seinen Dienern. Wenn jemand kommt, der eindeutig satanisch ist, ein bewusster Verführer, ich rede jetzt nicht von den Verführten, aber wenn ein bewusster Verführer kommt, den soll man nicht einmal grüßen, sagt das Wort Gottes. Ja. Es gibt aber viele Verführte, die noch wackelig sind, die vielleicht noch sich überzeugen lassen vom Evangelium der Heiligen Schrift, da sollen wir schon ringen im Gebet unter der Bewahrung des Schutzes Jesu für solche Menschen. Aber wenn jetzt hier ein Guru auftritt, der viele verführt, soll man sagen, du hast hier nichts zu suchen. Ja? Möge sich Gott deiner erbarmen, aber bitte mit dir diskutiere ich nicht weiter. Und wenn wir mit Sekten diskutieren, müssen wir auch immer aufpassen, wie wir die Begriffe definieren. Denn die verdrehen einem das Wort im Mund. Wenn die von Gott reden, dann meinen sie etwas völlig anderes als den biblischen Gott. Und auch bei Jesus Christus, bei Wiedergeburt und all diesen Begriffen, auch Gebet, das ist dann Meditation und so weiter, nur als Beispiel. Ja, von keinem Baum essen ist also der Vater der Lüge. Und da sprach die Frau zur Schlange, und das ist schon ihr erster Fehler, dass sie überhaupt antwortet, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Ja, es wird jetzt noch verschärft von der Eva, rührt sie auch nicht an. Also wirklich Abstand davon halten. Und man merkt, dass ihr das auch irgendwie schwerfällt. Ja, da ist was verboten, alles dürfen sie, aber das eine. Und wir wissen auch, das Verbotene, das lockt ja umso mehr auch bei Kindern. Wir haben es deshalb zum Beispiel so gemacht, was Fernsehen angeht. Jetzt, ich sage es jetzt nur für uns einmal zeugnishaft, wir haben keinen Fernseher, weil da so viel Schmutz und Schund kommt. Aber wir haben ein Gerät, auch auf dem Laptop, da kann man selbst ausgewählte Filme zeigen, Tierfilme, Landschaftsfilme, selbstgedrehte Filme. Ja, und so können die Kinder zum Beispiel nicht sagen, wir können gar keinen Film sehen, sondern sie sehen gerade die besten Filme. Das, was wir ihnen zeigen und nicht, was die Welt ihnen vorsetzen möchte. Und deshalb sollten wir die Dinge auch nicht so verlockend machen, das Verbotene, sondern ihnen zeigen, wir haben ja viel schönere Sachen. Ihr braucht nur diesen Schund gar nicht. Aber wenn es ganz verboten ist und so, das kann dann gerade reizen. Nicht? Es ist leider so, das menschliche Herz. Aber doch auch die Warnung, das Gebot Gottes nicht zu übertreten. Und nun, jetzt zieht die Schlange ihre schärfste Waffe Und zwar, es kommen gleich drei Lügen auf einmal. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben. Schon wieder eine Lüge, denn wir wissen ja, durch die Sünde kommt der Tod. Der Sünde soll ist der Tod. Und dann die nächste Lüge, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und erkennen, was gut und böse ist. Wir wollen noch mal kurz bei diesen Lügen verweilen. Ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Satan kann dem Menschen das nicht vorgaukeln, dass er überhaupt nicht sterben würde, denn die Menschen sind sterblich. Aber er hat sich eine raffinierte List ausgedacht, um die Menschen zu überzeugen, dass das doch stimmt, dass sie nicht sterben müssen. Nämlich, an welche Lehre denke ich? Denken Sie an Hinduismus, Buddhismus, Anthroposophie, esoterische Systeme, was lehren die alles über das Sterben des Menschen? Ja, sehr gut. Reinkarnation, Wiederverkörperung, Seelenwanderung, wie man es auch immer nennen möchte jetzt. Wieder in das Fleisch kommen wörtlich, reincaro, venire, in das Fleisch zurückkehren. Das heißt, wird gesagt, gut, du stirbst, das können sie nicht bestreiten, aber du kommst dann wieder auf diese Erde und zwar, jetzt kommt die Evolution ins Spiel, um dich höher zu entwickeln, in einen besseren Zustand. Und am Schluss steht dann die Vergöttlichung. Sein wie Gott. Und das ist die Wurzel der Sünde, der Hochmut, hat Luther formuliert, die Superbia, der Stolz, selber wie Gott sein wollen. Keiner soll über den Menschen herrschen, der Mensch will selber wie Gott sein, er will sogar Gott sein, nicht nur wie Gott, sondern Gott sein. Gott vom Thron stoßen, der Übermensch soll leben, so hat Nietzsche formuliert. Gott ist tot, der Übermensch lebe. Welch schrecklicher Frevel. Und wir wissen, dass Nietzsche in geistiger Umnachtung 10 Jahre seines Lebens am Schluss dahin gedämmert ist. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Er stößt alle diese falschen Götter vom Thron. Ob es Luzifer ist oder Menschen, die sich mit ihm einlassen. Und sei es durch hohe philosophische Systeme. Wir müssen jetzt gar nicht nur an platten Satanismus oder Okkultismus denken, sondern es gibt hohe geistige philosophische Systeme, die genauso von Satan inspiriert sind, wie die ganz primitiven Satansmessen. Ja. Da ist von der Wurzel her aus der Finsternis kein Unterschied. Nur ist es etwas schöner verbrämt. Ich habe ja meine Doktorarbeit über Anthroposophie Rudolf Steiners geschrieben, habe auch einige Exemplare dabei. Das ist so raffiniert, wissenschaftlich umgarnt und dann mit schönen Ergebnissen, giftfreier Landbau, aber es wird alles mit Astrologie und Hokuspokus und Hellseherei verbunden. Ja, es ist also eine ganz okkulte Sache. Hochgeistig präsentiert sich zum Beispiel auch dieses System, aber in Wirklichkeit ist es genauso luziferisch inspiriert wie der primitive Spiritismus in medialen Seancen. Einer der Anthroposophen hat gesagt, dass es eine Hellseherei auf einer höheren Ebene sei, im Vergleich zu den primitiven Hellsehern. Und es bleibt trotzdem das Gleiche, ob es jetzt sich primitiv nennt oder hochgeistig. Satan hat für alle Gesellschaftsschichten, für alle Intelligenzstufen, Ausbildungsstufen seine Fallen. Die Primitivsekten und die etwas gebildeteren Sekten, und doch ist es Verführung. Ja, Reinkarnation, keineswegs sterben, eine glatte Lüge. Und dann Augen geöffnet, Bewusstseinserweiterung, Meditationstechniken zur Freisetzung des eigenen Potenzials, hellseherische Fähigkeiten, esoterischer Boom, alles das erleben wir heute. Das sollen überall die geistigen Augen geöffnet werden. Schon in der altchristlichen Zeit, die Gnosis hat versucht, das echte Christentum zu verdrängen, indem sie gesagt haben, euer Glaube reicht nicht aus, ihr müsst höhere übersinnliche Erkenntnisse erlangen. Gnosis, Erkenntnis. Und das Neue Testament warnt vor der fälschlich sogenannten Erkenntnis, auf Griechisch Gnosis. Aber hier, eure Augen werden geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Ich habe schon gesagt, sein wie Gott, die Wurzel aller Sünde. Aber wer wie Gott sein will, der wird von Gott so weit entfernt sein, dass er alles andere als selig wird. Er wird in der Verdammnis enden. und erkennen, was gut und böse ist. Das haben sie in gewissem Rahmen tatsächlich erkannt. Aber sie haben erkannt, dass sie nackt waren. Sie haben plötzlich gemerkt, dass sie schuldig sind. Ja, es ist etwas in ihnen entfacht worden, so wie Gewissen, das ihnen sagt, hoppla, ich wollte wie Gott sein, aber ich bin ein verdammenswerter Sünder. Und wenn sie dann nicht umkehren, dann bleiben sie auch in der Verdammnis. Nur Gott weiß absolut, was gut und böse ist. Der Mensch hat nur eine relative Erkenntnis des Guten und Bösen. Wir müssen unser Gewissen deshalb immer wieder schärfen lassen am Wort Gottes, an den 10 Geboten, an der Bergpredigt. Wir haben also keine gottgleiche Erkenntnis des Guten und Bösen, sondern nur eine menschlich beschränkte, aber immerhin ansatzweise vorhandene Erkenntnis des Guten und Bösen. Vor allem, wenn unser Gewissen nicht verroht ist, eine Erkenntnis der eigenen Schuld und Sünde. Aber auch da brauchen wir die Ermahnung durch das Wort Gottes, die Predigt, um das zu erkennen. Aber selbst den Heiden, so schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief, ist das Wort Gottes in ihr Gewissen geschrieben, die Schrift, die Heilige Schrift nicht haben, aber Gott hat ins Gewissen ihnen bezeugt, dass sie Sünder sind und dass sie Erlösung brauchen. Da gibt es dieses bekannte Missionsbuch Ewigkeit in ihren Herzen von Don Richardson, wo beschrieben wird, wie oft Missionare anknüpfen konnten an Gewissenserfahrungen von Heiden, die nie eine Bibel in der Hand hatten, die etwas geahnt hatten, haben von der Existenz eines höchsten Schöpfers und auch ihrer eigenen Schuld. Und sie konnten dann anknüpfen und ihnen das Evangelium von Jesus Christus als dem auch für sie gekommenen Erlöser verkündigen. Wie wunderbar, dass wir auch hier einen Gottesbeweis haben, sogar durch diese heidnische Gewissensoffenbarung, von der ja der Römerbrief ganz explizit auch spricht. Ja, und nun geschieht das Schreckliche. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Gut zu essen schmeckt, ja, auch so ganz physisch, materiell. Und dass er eine Lust für die Augen wäre. Im 1. Johannes 2 wird er gewarnt vor der Augenlust und Fleischeslust. Wer die Welt liebt, der liebt nicht Gott. Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Ein sehr deutliches Wort, das man heute auch in christlichen Kreisen oft nicht mehr hören möchte, wo die Welt ja selber einströmt. Eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum. Deshalb sagt auch die Bibel, wir sollen es nicht begehren. Das Begehren ist oftmals auf falsche Ziele gerichtet. Ist unser Begehren auf den Himmel gerichtet oder auf irdisches Vergnügen, weil es eine Lust für die Augen ist und für den Leib? Heute Mittag in unserer Sitzung hatten wir gehört von einem Bruder, dass sich jemand beworben hat bei einem Werk. Er hat aber nicht gesagt, welches Werk und wer das war, das ist auch jetzt egal. Und dann stand irgendwie in den Anforderungen drin, wer bei uns mitarbeitet, der muss seinem Ich sterben, damit er, wenn er dann seinen leiblichen Tod stirbt, nicht in Ewigkeit sterben muss, den zweiten Tod. Und dann hat der Betreffende gesagt, das kann ich nicht, dann kann ich hier nicht, mich nicht einstellen lassen. Seinem Ich absterben. Ist eine hohe Anforderung, aber Gottes Wort ruft uns dazu auf, uns selber zu verleugnen und den Herrn in uns groß sein zu lassen, dass wir unser altes Ich wirklich ertränken lassen. Aber ich weiß, der alte Adam will immer wieder hochkommen, müssen realistisch sein, aber wir sollten bereit sein zu sagen, nichts bin ich, alles Herr bist du. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2. Ja. Haben wir diese Haltung? Ein begehrenswerter Baum, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Sie gab es ihrem Mann. Und dann aß auch er, als die Frau es ihm gegeben hatte. Ich hatte schon erklärt, wie das zu verstehen ist. Und da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet. Die Schlange hat nicht total gelogen, aber sie hat die Dinge verzerrt dargestellt. Die Augen geöffnet. Aber sie bekommen jetzt diese relative Erkenntnis, nicht die göttliche. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und Schurze? Aus Tierfell, kann man annehmen. Das heißt, zum ersten Mal wurde ein Tier getötet. Jetzt trägt die Sünde schon ihre Frucht. Vorher war noch kein Raubtierverhalten bei den Tieren und bei Menschen da. Ich habe es heute Morgen ausgeführt. Aber jetzt wird zum ersten Mal getötet, ein Tier, das man sich Schürze macht. Ein Tier ist das Erste, was daran glauben muss, in dem Sinne verstanden. Und nachher, die Söhne von Adam und Eva, die begehen ja dann auch, beziehungsweise Kain begeht den ersten Mord der Weltgeschichte. Und dann Lamech, 70 Mal gerecht werden, ja. Kain muss 7 Mal gerecht werden, Lamech 70 Mal, glaube ich. Und deshalb sagt auch der Herr Jesus, wie oft man vergeben soll, 7 Mal 70 Mal. Nur der Herr Jesus kann diesen Kreislauf der Gewalt, des Hasses und der Sünde durchbrechen. Und er hat es auch getan am Kreuz auf Golgatha. Wenn wir aus seiner Kraft leben, dann können wir der Sünde widerstehen, sonst nicht. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war, der Tag war ja schon zur Neige gegangen, das ist auch eine symbolische Anspielung, dass das Verhältnis zum Herrn abgekühlt ist. Muss ich auf jedes Wort hören in der Heiligen Schrift. Es ist eine ungeheure Dichte an göttlich inspirierten Aussagen. Das ist wunderbar. Ja. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Ist das nicht traurig? Jetzt müssen sie sich verstecken. Sie verstecken sich, sie merken, dass sie nackt waren. Und auch wir möchten ja nicht nackt vor Menschen hintreten. Außer wenn das Gewissen schon so verroht ist, wie bei vielen Zeitgenossen, dass sie sich daraus noch einen Sport machen, aus FKK und solchen Dingen. Aber geistlich ist das nicht, das wissen wir hoffentlich alle, wenn unser Gewissen noch intakt ist. Aber sich verstecken vor Gott, funktioniert das? Ich lese einige Verse aus Psalm 139. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Und so weiter, ja. Das heißt, Gott kennt uns, er sucht uns, er findet uns auch und er stellt uns auch zur Rede, genau wie Adam und Eva. Und deshalb, wenn wir gesündigt haben, sollen wir und können wir vor Gott nichts vertuschen, sondern wir sollen es offenlegen. Aber wie reagieren nun Adam und Eva? In typisch menschlicher, allzu menschlicher Weise. Ja, es heißt jetzt weiter, da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Gott weiß genau, wo er ist. Aber er möchte ihm deutlich machen, du versteckst dich ja vor mir. Da ist etwas passiert, Gott weiß es ganz genau, aber er möchte dem Menschen sein Gewissen reden, auch hier noch, seelsorgerlich. Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, Gott, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist, dass du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen. Ja, schon hat Gott den Menschen überführt. Er hat sich verraten, ich bin nackt, hätte er gar nicht wissen können vorher, vor dem Sündenfall. Da war noch das Zeitalter der Unschuld. Jetzt ist die Zeit der Schuld. Der Herr weiß es genau, er sieht ins Herz. Und da antwortete der Mensch, und damit macht er es jetzt nur noch schlimmer, der Adam. Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Wem gibt Adam die Schuld? Sehr gut, ihr seid gute Beobachter. Die Frau vordergründig. Aber letztendlich Gott, der diese Frau geschaffen hat. Und vorher hat er noch gewünscht, ich bin so einsam, ich brauche eine Frau. Nicht? Und jetzt ist ihm doch schon leid. Und er schiebt die Schuld von sich weg auf die Frau. Natürlich, es ist nicht ganz falsch, was er sagt. Die Frau hat ihm tatsächlich die Frucht gegeben. Aber er hätte ja prüfen müssen, bevor er aß. ist die jetzt von dem Baum, von dem wir nicht essen dürfen? Und er hat das Gebot ganz bewusst übertreten. Er hat nicht nachgeforscht und die Sache geprüft. Und so, liebe Geschwister, müssen auch wir prüfen, wenn uns jemand etwas sagt, was vielleicht seltsam ist, wo wir merken, da stimmt etwas nicht, dann bitte prüft und fallt nicht einfach drauf herein. Ich kriege ja fast jeden Tag irgendwelche Post von Sekten. Ja? Und auch hier, wo ich hingehe und sehe, läuft da was von dem falschen Christus und dort tritt ein Verführer auf aus gewissen Kreisen. Es gibt auch noch viele echte, versteht mich nicht falsch, ja, echte Christen. Aber wir sind heute in der Endzeit besonders umgeben von Verführung. Und dann gibt es immer Leute, die sind begeistert und sagen, komm mal damit, da gibt es was ganz Besonderes, was man sonst nicht hört. Ja? Den musst du hören, das ist ein neuer Prophet, der hat besondere Offenbarungen. Und wie auch immer das dann kommt, da sind manche wirklich ganz begeistert. Das ist genau wie wenn Eva hier dem Adam die Frucht weitergibt. Dann prüft wirklich vom Wort Gottes, ob das echt ist oder ob es eine satanische Imitation ist, eine Nachäffung. Er tarnt sich als Engel des Lichts. Ja, traurig. Gott wird die Schuld zugeschoben, dass er die Eva geschaffen hat. So schnell wendet sich das Blatt, wenn der Mensch wie eine Maus einen Ausweg sucht, ein Schlupfloch, wenn er sich in die Ecke gestellt sieht. Und sind wir nicht auch so, dass wir die Schuld gern auf die anderen schieben? Wenn es uns gut geht, sind wir selber verantwortlich dafür. Wenn es uns schlecht geht, wer ist dann schuld? Die anderen oder Gott sogar selber? Genauso wie hier bei Adam und Eva. Da sprach der Herr zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete, das überrascht einen jetzt nicht mehr, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Es stimmt. Und doch schiebt sie die Schuld von sich weg auf die Schlange, auf das Tierchen da. Nicht? Hinter der sich natürlich eine gewaltige Macht von unten verbirgt. Wir merken, es sind oftmals auch Halbwahrheiten. Sie hätte sagen müssen, sie hätte antworten müssen, ich habe mich von der Schlange verführen lassen, aber ich habe ganz bewusst selber gegessen, weil es gut anzusehen war, weil es geschmeckt hat, weil es klug macht, das wollte ich haben. Die Schlange hat mir es zwar gesagt, aber ich habe voll aktiv selber diesen Schritt getan. Genauso hätte Adam sagen müssen, meine Frau hat mir da gesagt und ich wusste von dem Baum und ich habe es getan, weil ich klug werden wollte und wie Gott werden wollte. Das haben sie nicht gesagt. Ja, sie haben nur gesagt, die Schlange und so weiter. Aber was die Schlange ihnen alles gesagt hat, die Eva hat es ja dem Adam dann auch weiter mitgeteilt bestimmt, bevor er gegessen hat, wir werden da klug und wie Gott sein. Ja, dann können wir Gott Auge in Auge gegenübertreten. Sind wir so mächtig wie er? Dann hat er auch gegessen. Und vorhin bei der Herfahrt hat mir noch ein Bruder gesagt, was so der Unterschied ist zwischen manchen neuen Evangelikalen und denen, die bibeltreu sind, heute oftmals bei Veranstaltungen hört man es, diese neuen Evangelikalen, sie reden einfach oft von Jesus und nicht mehr vom Herrn Jesus. Ist euch schon aufgefallen? Das heißt, für sie wird Jesus jemand so in gleicher Augenhöhe und nicht mehr der Herr, der wirklich über einem steht. Deshalb können sie Jesus behandeln wie ein Kumpel, sie können sich selber beklatschen und Jesus beklatschen, wird alles beklatscht. Sie können sogar eine gotteslästerliche Volksbibel herausbringen, wo Jesus wirklich, Entschuldigung, in den Dreck gezogen wird, mit Ausdrücken der Gossensprache, die ihm in den Mund gelegt werden, Fäkalausdrücke, die mit A und SCH anfangen, man kann es nicht anders sagen. Und da ist Jesus schon nicht mehr in Augenhöhe, sondern nur noch eine Art Mittel zum Zweck für eine Pseudo-Bekehrung. Denn eine echte Bekehrung zum heiligen Gott kann dadurch nicht erfolgen, wenn man die Leute mit Gossensprache versucht, abzuholen. Nur wohin? Da bleiben sie in ihrer Gosse. Wird genau die Sprache, die unreine, schmutzige Sprache beibehalten. Das nur als kleiner Exkurs dazu. Jetzt wenden wir uns dem zweiten Teil zu. Wir haben noch genau Halbzeit, sehe ich. Stimmt's? Da sprach Gott der Herr zur Schlange. Und jetzt kommen die Folgen des Sündenfalls. Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen, dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und, genau hinhören, ihrem Samen, mit M, nicht mit N, nicht ihren Samen, sondern ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Erstmal soweit, der Fluch über die Schlange. Als erstes wird angesprochen die biologische Spezies Schlange. Sie ist verflucht mehr als alles Vieh und soll auf dem Bauch kriegen und Staub fressen. Das tut das Geschöpf Schlange. Man kann vermuten von daher, dass sie im Paradies Beine hatte, womöglich. Aber jetzt sind ihr die Beine genommen worden, sie muss sich winden auf ihrem Bauch. Und dadurch ist der furchterregende Eindruck sicherlich noch größer geworden bezüglich dieser Schlange. Aber dann in Vers 15 wird der angesprochen, der sich hinter dieser Schlange verbirgt, nämlich Satan. Da heißt es ja dann, und auch immer noch im Bild der biologischen Schlange gesagt, im Vergleichsbild, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Es ist Feindschaft zwischen Schlange und Mensch, aber vor allem auch Feindschaft zwischen Satan und Mensch und vor allem auch Feindschaft zwischen Satan und dem Samen der Frau. Wer ist dieser Same der Frau? Jesus Christus. Nämlich in der Einzahl, deshalb habe ich es ja betont, nicht die Nachkommen der Frau, sondern der ganz bestimmte messianische Nachkomme der Eva. Denn auch Jesus stammt von Eva und Adam, Adam und Eva ab. Ganz klar, über Noah dann und so weiter. Und dann ist diese Feindschaft zwischen ja, Luzifer und dem Samen der Frau Jesus Christus. Was wird die Schlange tun? Sie wird Jesus in die Ferse stechen. Mehr kann sie nicht tun. Das ist ein Bild dafür, dass Jesus leiden muss. Dass der Vater im Himmel es zulässt, dass Jesus ja, verspottet, gequält wird und ans Kreuz muss, um für uns zu sterben. Aber gerade am Kreuz, in diesem Opfer, das er stellvertretend für uns bringt, zertritt er der Schlange den Kopf. Man kann sich sogar bildhaft vorstellen, die Schlange unten am Kreuz freut sich, dass er leidet, aber dann merkt der Satan auch am Kreuz, als das Blut zur Erde tropft, Jesus sein Blut für uns vergießt, da ist Satan besiegt worden. Und für alle, die ihm nachfolgen, Jesus Christus nachfolgen, ist dieser Sieg wirksam geworden, auch schon heute. Für die, die Jesus ablehnen, ist dieser Sieg nicht wirksam. Sie bleiben im Machtbereich der Finsternis. Versöhnt mit Gott wird nur, wer sich auch versöhnen lässt. 2. Korinther 5. Lasset euch versöhnen mit Gott. Keine automatische Rettung, sondern wirklich die Entscheidung ist gefragt, die auch durch Gottes Gnade gewirkt wird, indem Gott den rettenden Glauben im Herzen des Menschen erweckt. Und hier das erste Evangelium bereits in 1. Mose 3. Man spricht vom Urevangelium in der Heiligen Schrift. Der Same der Frau wird der Schlange den Kopf zertreten. Wird auch oftmals auf Bildern dargestellt, ja, wie Christus dieser Schlange, satanischen Schlange, den Kopf zertritt. Und nun geht es weiter, die weiteren Folgen. Zur Frau sprach Gott, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll herrschen über dich. Ja, es fragen sich viele, wo kommen Leiden her, Schmerzen her, Krankheit und auch Tod. Es kommt alles vom Sündenfall. Und das liegt nun im Menschengeschlecht drin. Ob man sich das jetzt biologisch vorstellt oder dass es eben so weitergegeben wird. Ich würde es jetzt nicht zu biologistisch auslegen, aber so, dass das doch weitergetragen wird, auch dieser Fluch durch den Sündenfall, durch das Menschengeschlecht. Und das zeigt sich eben so, auch bei der Schwangerschaft, bei der Frau. Jede Frau, die schon Kinder bekommen hat, wird es bestätigen, dass das schmerzhaft ist. Heute versucht man zwar die Geburtsschmerzen etwas zurückzuschrauben durch Mittel, durch gewisse Techniken, operative und so. Und doch sind sie da, von Natur aus auch. Und doch, natürlich ist es wunderbar, es wird auch in Matthäus 24 vom Herrn Jesus das Entstehen der neuen Welt Gottes mit den Geburtswehen verglichen, dass die Schmerzen immer schneller kommen, die Endzeitwehen immer schneller und dann aber die neue Welt entsteht. Und so ist es auch immer ein Wunder, wenn ein Kind entstehen darf bei einer Geburt. Wenn dann das Kind da ist, dann sind auch die Geburtsschmerzen vergessen. So ist Gott also auch gnädig und schenkt dafür eine Freude, wenn man diese Schmerzen aushält, wenn man bereit ist, Kinder zu bekommen, wenn man es biologisch kann und auch einen Ehepartner hat, dann ist es eine wunderschöne Freude, wenn dann das Baby da ist. Wir haben das auch mehrfach erleben dürfen durch Gottes Gnade. Ja, und das ist das Erste, die schmerzhafte Geburt. Und dann, dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Die Frau merkt, abgesehen jetzt von solchen Menschen, die zur Ehe nicht fähig sind, aus irgendwelchen Gründen, aber selbst da ist ein Sehnen da nach dieser ehelichen Ganzheit. Die Frau sehnt sich im Innersten nach dem Mann, aber ich denke, der Mann sicherlich auch nach der Frau. Ja, es ist eine gegenseitige Ergänzung und oft auch ein langes Warten müssen und ein Sehnen. Selbst bei den Frauen, die das ablehnen, dann ist das Gewissen oft schon sehr abgestumpft. Ich meine jetzt solche, die lesbische Beziehungen anstreben, aber selbst sie können das nicht wirklich ersetzen, zumal es ja sündhaft und ungehorsam ist, nicht die Ehe zwischen Mann und Frau, sondern andere sogenannte Formen des Zusammenlebens zu praktizieren, was heute sehr modern ist. Aber auch da wird diese Sehne nur zugedeckt, kompensiert und kann keine wirkliche Erfüllung finden. Nein, die Sehnsucht ist da. Und ja, und dann steht hier noch, und das ist auch eine Folge des Gerichts, er aber soll herrschen über dich. Wir merken, die Beziehung zwischen Mann und Frau, die im Paradies noch ungetrübt war, ist durch den Sündenfall, da ist eine Störung hineingekommen. Es haben sich patriarchalische Strukturen auch gebildet. In der späteren Zeit, Männer haben über Frauen geherrscht, da ist auch viel Unheil geschehen. Soweit versteht man auch, soweit die feministische Bewegung, dass sie sagt, wir lassen uns nicht mehr von den Männern unterdrücken, haben auch Männer viel Schuld auf sich geladen, die nicht wirkliche Christen waren, die nicht ihre Frauen wirklich geliebt haben, wie es in Epheser 5 steht. Ja, der Feminismus ist auch ein Strafgericht über eine Männerwelt, die ihre stärkere Kraft ausgenutzt hat zur Unterdrückung der Frau, muss man auch einmal in diesem Rahmen ganz klar sagen. Aber der Feminismus seinerseits ist Rebellion. Rebellion gegen das gute Gebot Gottes. In Epheser 5 steht ja ganz klar, die Frau soll sich dem Mann unterordnen und der Mann soll die Frau lieben. So ist die göttliche Schöpfungsordnung. Und eins geht aus dem anderen hervor. Wenn ich meine Frau liebe, werde ich ihr alles erdenklich Gute tun. Dann wird sie sich gerne unter die schützende Hand von mir stellen, unter die schützende Hand des Mannes. Und wenn die Frau sich auch aus Liebe natürlich unterordnet, dann werde ich auch die Verantwortung als Haupt in der Familie wahrnehmen können. Sonst nicht. Sonst ist totales Chaos. Dann gibt es zwei Köpfe in der Ehe und das ist eine Hydra, ja, sozusagen ein mehrköpfiges Ungeheuer. Und da ist dann so viel Streit und Krieg in Ehen, wenn das nicht geklärt ist, diese Schöpfungsordnung. Lesen Sie mal Epheser 5 im Zusammenhang. Epheserbrief Kapitel 5. Gott meint es gut mit Mann und Frau, indem er diese Ordnungen festgelegt hat in seinem heiligen Wort. Und nun Vers 17. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Der Mann war auch ungehorsam. Er hat auf seine Frau gehorcht, statt auf Gottes Gebot zu horchen. Sicherlich ist es gut, wenn man seine Frau auch um Rat fragt, seine eigene Frau. Ich frage zum Beispiel immer nach Predigt, nur meine Frau dabei ist, war das jetzt alles biblisch korrekt oder habe ich vielleicht irgendwas Falsches gesagt, ja, dass ich es auch klarstellen kann das nächste Mal. Wenn einem jemand die Kritik ehrlich sagt, dann ist es hoffentlich die eigene Frau, nicht? Man kann ja nicht irgendwelche fremden Leute dauernd fragen, war das jetzt alles falsch, was ich euch da erzählt habe. Nein, dann ist man dankbar für eine ehrliche Korrektur. Aber da, wo man merkt, die Frau, es kann aber auch der Mann natürlich sein, wenn man Fragen hat gegenseitig, ist hier nicht aus Gott, hat nicht nach Gottes Wort gefragt in seinem Rat. Da gilt es, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Adam hätte Gottes Gebot beherzigen sollen und nicht auch von dieser Frucht essen. Vielleicht war es auch so, dass er gedacht hat, Eva hat jetzt schon gegessen, jetzt muss ich auch essen, damit ich wieder so bin wie sie. Man mag jetzt viel spekulieren, ich möchte es nicht zu weit führen, aber trotzdem, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Er hätte noch die Möglichkeit gehabt, Stopp zu sagen, zumindest für sich dann auch. Ja, aber er hat mehr auf seine Frau gehört als auf Gott. Und das gilt generell auch in der Ehe. Wenn ihr Ehepartner etwas von Ihnen verlangt, was gegen Gottes Wort ist, krasses Beispiel, lass uns jetzt mal einen Bankeinbruch machen oder irgend sowas, ja, du sollst nicht stehlen, dann ist hoffentlich jedem klar, dass er da nicht mitmacht. Es gibt natürlich auch viele andere Dinge, die man jetzt anführen könnte. Ja, und dann der Fluch. Der Erdboden wird verflucht um deinetwillen, um des Mannes willen. Es ist auch ein Fluch für den Mann, der im Schweiß seines Angesichts jetzt sein Brot essen muss. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang vom Erdboden. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Arbeit und Mühsal, Leid und Vergänglichkeit werden wir gleich auch hören. Alles dies kommt infolge des Sündenfalls in die Schöpfung. Im Paradies, kann man sich vorstellen, ist ihnen sozusagen die Frucht in den Mund gewachsen. Jetzt müssen sie den Acker bebauen. Jetzt schickt Gott Unkraut. Und es wird auch in den Gleichnissen einmal erzählt, wie der Teufel ausgeht und Unkraut sät. Und ihr wisst, jeder, der einen Garten hat oder einen Acker, weiß, dass das das mühseligste Geschäft ist. Immer wieder jäten, jäten, jäten. Ja, das hört nie auf. Wir werden nie alle Unkrautwurzeln und Samen, die darum fliegen, wegbekommen. Dann können wir Netze drüber spannen über den Acker, dann regnet es nicht mehr drauf, das kann man auch nicht machen. Ja, dann haben manche schon so Bodenbedecker Sachen drauf gemacht, kommt auch wieder das Unkraut durch. Also das lässt sich nicht verhindern. Das ist auch ein Fluch des Sündenfalls. Und im Schweiße deines Angesichts, die Arbeit und Mühe. Sein Leben war Arbeit und Mühe, steht auf vielen Grabsteinen. Armer Mensch, wenn es nur das war. Es soll doch auch Freude am Herrn sein, vor allem. Ja. Und dann steht ja hier, ich habe den Stichwort Grabstein gerade gesagt, sollst dein Brot essen im Schweiß deines Angesichts, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Gott erinnert den Menschen an seine wirkliche Herkunft. Vom Ackerboden genommen, Geist eingehaucht, wunderbar geschaffen, aber doch letztlich Staub. Ich habe heute Morgen schon für das Erdbegräbnis plädiert, nicht für die Verbrennung. Es heißt eben nicht Asche zu Asche, sondern Staub zu Staub. Lassen wir uns das auch von dieser Stelle ganz klar noch einmal sagen. Vergänglichkeit, Krankheit und Tod. Ja, und dann, der Mensch muss ja weiterleben. Was tut er nun? Adam gab seiner Frau den Namen Eva, Mutter des Lebendigen. Sie beschließen nun, ja, Gott hat uns nun geschaffen, wir sind jetzt in diesem Zustand, aber wir wollen Kinder zeugen. Wir wollen zumindest diesen Geboten Gottes jetzt gehorchen, nämlich seid fruchtbar und mehret euch, herrschet über die Erde, verwaltet sie, bebaut sie, bewahrt sie. Sie versuchen jetzt das Beste daraus zu machen, bis heute ja, leben wir so, dass immer wieder Kinder geboren werden, Gott sei Dank, sogar noch in Deutschland, stellt euch vor, werden auch noch Kinder geboren, obwohl wir ja ein sterbendes Volk sind. Ich sage immer, bitte mal unter uns, wenn die Deutschen aussterben, sind sie auch selber schuld. Wenn wir nicht mehr in der Lage sind heute, und ich will jetzt aber niemanden persönlich angreifen, der ledig ist, versteht mich da bitte falsch, das ist ja oft auch ohne eigenes Verschulden natürlich, aber wenn jemand Kinder bekommen könnte, und sich weigert und alles immer verhütet und vielleicht sogar abtreibt, wie schrecklich, ja, dann wird es auch zur Sünde. Wenn es möglich ist, wo es möglich ist, sollten doch Menschen auch heute in Deutschland noch Kinder bekommen und diesem Schöpfungsauftrag gehorsam sein. Natürlich muss man jetzt nicht unvernünftig miteinander umgehen und unbegrenzt Kinder in die Welt setzen und die eigene Gesundheit dann zerstören, auch der Frau. Ja, auch hier gilt es nicht wie die brünstigen Tiere, sondern in Verantwortung miteinander umzugehen. Das möchte ich auch seelsorgerlich noch ergänzen. Er lacht, ich weiß nicht warum, aber ja. Ja, natürlich, ja, ja. Bloß kann es manchmal für einen der Ehepartner, vor allem für die Frau, wenn es so an die Zehnergrenze geht, manchmal doch eine Zumutung. Es kann nicht jede Frau. Ich kenne etliche Frauen, die haben 5 bis 10 Kinder und sind wirklich gesund geblieben und fröhlich. Aber es gibt auch Frauen, schon beim 3., 4. Kind schon, sage ich, haben sie schon am Ende ihrer Kraft. Und da muss man dann auch als Mann, denke ich, Rücksicht nehmen. Ja. Es geht um einen verantwortlichen Umgang, auch hier in Liebe und Rücksichtnahme. Jedenfalls Eva wurde die Mutter aller Lebendigen. Aller Lebendigen. Das ist auch wunderbar, ja, welche Würde auch, dass Gott trotzdem den Menschen noch befähigt hat, so viele Kinder zu zeugen. Denn Adam und Eva, sie müssen sehr, sehr viele Kinder gehabt haben. Das heißt ja dann später auch, dass Kain in ein anderes Land ging und ein Kainszeichen bekam, damit er nicht erschlagen wurde. Und das waren ja alles schon auch Kinder von Adam und Eva. Ich habe heute Morgen schon gesagt, die haben sich also proportional vermehrt. Müssen also Tausende schon nach wenigen Jahrzehnten existiert haben. Indem sie sich immer schon auch die Kinder dann wieder Kinder und Enkel und so weiter bekommen haben. Ja, oder vielleicht nach 100 Jahren, sagen wir mal vorsichtig. Sie müssen ja auch erst das geschlechtsreife Alter gehabt haben. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Ah, hier kommt jetzt das Fell. Ja, ich habe es vielleicht vorhin ein bisschen zu früh gesagt. Bitte? Richtig, Schürze aus Feigenblättern. Nehme ich zurück. Aber hier steht, Gott machte Kleider aus Fell und bekleidete sie. Er hat ein Tier hier geopfert für die Menschen. Gott selber. Und er bekleidete sie. Und was geschieht heute? Heute ziehen sich die Menschen oft aus, auch vor anderen in schamloser Weise. Und hier steht ganz klar, Gott bekleidet den Menschen, damit er nicht von dem sündhaften Begehren der anderen zerfressen wird, zerstört wird. Es ist ein guter Schutz, wenn wir Kleidung haben. Denn sonst entstehen die versuchlichen Blicke des anderen. Und das kann sehr schnell zur Sünde werden. Deshalb, liebe Geschwister, ich sage es mal so frei, ich gehe zwar gern schwimmen, aber ich gehe in keine Sauna, wo man sich völlig ausziehen muss. Ich verurteile jetzt niemanden, der das vielleicht anders sieht, aber zumindest wenn es dann auch noch gemischt ist und so, da soll mir keiner erzählen, er sei da nicht versuchlich. Ja. Ich stelle da jetzt kein Gesetz auf, aber jeder prüfe selber, wo da auch vielleicht seine Schwachpunkte liegen. Gott hat den Menschen bekleidet und nicht ausgezogen vor den schamlosen Blicken der anderen. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden heraus, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern, und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Ja, wenn man jetzt diesen Garten lokalisieren will, dann kommt man irgendwie in die Gegend von Mesopotamien, Babylonien. Aber ganz genau kann man es heute nicht mehr feststellen. Ich denke schon, dass es auf dieser Erde war, nicht irgendwo in einem mythologischen Raum. Aber es wird ganz bewusst jetzt nicht näher beschrieben, nur durch diese 4 Ströme, die ja in Kapitel 1, die 4 Ströme, ja, aber das sind vorsintflutliche Beschreibungen, das heißt, nur die 2 letzten Ströme lassen sich heute in ihrer neuen Fließrichtung lokalisieren, die anderen beiden eben nicht genau. Aber gut, das ist auch nicht so entscheidend, aber entscheidend ist, dass Gott hier Cherubim, Engelwesen mit Flammenschwertern, gelagert hat, damit der Mensch nicht in diesen paradiesischen Urgarten zurückkehrt. Und ich denke, den finden wir heute auch nicht mehr auf diesem Planeten. Den hat Gott zurückgezogen in seine Herrlichkeit. Und jetzt sind sie hier auf diese Erde geworfen, um dieselbe Erde zu bebauen und zu bewahren, aus der sie selber geschaffen sind. Es ist genau die Materie, die wir bebauen, aus der wir auch gemacht sind und zu der wir wieder werden. Ja, und Gott möchte verhindern, dass der Mensch jetzt auch noch seine Hand ausstrecke und vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Die Sterblichkeit kommt nun hinein. Auch eine Folge des Sündenfalls. Und doch spielt dieser Baum des Lebens wieder eine Rolle, nämlich dann, wenn die Sünde aufgehoben ist. Dann schenkt uns Gott ewiges Leben durch den Herrn Jesus Christus, durch sein stellvertretendes Opfer am Kreuz auf Golgatha, wo er uns erkauft hat von Sünde, Tod und Teufel. Wenn wir dann so ewig leben, ohne den Fluch des Sündenfalls, dann wird es zum Segen. Aber so, wenn sie so ewig gelebt hätten, in diesem Zustand, ohne den Erlöser, ohne Erlösung, dann wäre es wohl auch für Adam und Eva schrecklich gewesen. Ja. Aber nachdem Jesus gekommen ist, dann und am Ende dann dürfen wir vom Baum des Lebens essen. Diese Stelle möchte ich abschließend noch lesen. Vom Baum des Lebens in der Offenbarung. Und zwar findet sich das, ich habe es glaube heute Morgen auch schon mal gelesen, in Offenbarung 21 und 22, dieser Baum, der immer wieder Frucht trägt im himmlischen Jerusalem. Ja, und das müssen wir im Zusammenhang auch betrachten, ab Kapitel 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Hier sehen wir, dass die Folgen des Sündenfalls aufgehoben sind im himmlischen Jerusalem, allein vermittelt durch das Opfer unseres Herrn am Kreuz. Der Tod ist vergangen, auch kein Leid wird mehr sein, auch keine Mühsal mehr. Man wird nicht mehr im Schweiße des Angesichts sein Brot essen müssen. Es wird nur Freude sein, Friede, Geborgenheit beim Herrn. Und nun kommt der Baum des Lebens am Anfang des nächsten Kapitels. Ich kann jetzt ja nicht die ganzen Kapitel lesen, aber es ist immer wieder ergreifend, dieses Ende der Heiligen Schrift mit dem Ausblick auf die ewige Herrlichkeit zu betrachten. Und da heißt es dann Kapitel 22 ab Vers 1. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens. Hier kommt auch das Leben jetzt. Glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. Und des Lammes übrigens. Das Lamm sitzt mit dem Vater auf dem Thron. Vater und Sohn. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom von dieser und von jener Seite aus war der Baum des Lebens. Da haben wir ihn wieder. Der gleiche Baum, der im Paradies stand. Aber jetzt dürfen sie davon essen, die Menschen. Der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird keinen Fluch mehr geben. Der Fluch aus 1. Mose 3, die ganzen Flüche sind weg, sind ausgelöscht. Nur noch Segen. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben. Und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.